Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Kapitalcafé Folge 45. Wir freuen uns, dass wir wieder einen Gast haben, nämlich Dominik Durster ist da. Hi Dominik.
Hi.
Du warst ja bei uns schon mal, viele kennen dich vielleicht auch von Wikifolio und du bist ja aktiver Anleger auch. Und wir dachten, es wird unbedingt Zeit, dich mal wieder einzuladen und wir wollen auch eine Serie wieder aufgreifen, die wir im September, Oktober gestartet haben. Wir haben uns ja da mal ein bisschen näher mit dem Magnificent Seven auseinandergesetzt und wie wir alle mitbekommen haben, ist ja momentan turbulente Zeiten an der Börse. Der Vollständigkeit halber sagen wir auch, dass wir an einem Sonntag aufnehmen. Wir wissen nicht, wie die Börse in die nächste neue Woche gestartet ist, aber wir wollen heute mal den bisschen größeren Blick auch wagen und schauen, wie haben sich die Magnificent Seven entwickelt in den letzten Monaten, was ist vielleicht besonders gewesen, welche Tendenz hat sich ergeben und da wollen wir heute mal ein bisschen näher hinschauen. Mit mir dabei im Kapitalcafé ist natürlich auch der liebe Carsten. Hallo Carsten.
Hallo. Ja, wir wollen das Thema nochmal anreißen, nicht weil uns die Themen ausgehen und wir die Sau nochmal durchs Dorf treiben wollen, sondern weil tatsächlich in den letzten 6 Monaten viel passiert ist und gerade mit KI, das ist ja fast schon eine Phrase, bewegt sich alles viel, viel schneller. Und der Dominik hatte auf LinkedIn einen Beitrag gepostet, auch wo es darum ging, wie sich Microsoft entwickelt hat. Und deshalb haben wir uns jetzt noch Microsoft ausgepickt und als Gegenpol so ein bisschen Amazon. Wir wollen jetzt nicht mehr jede Folge ein Unternehmen auseinandernehmen sozusagen, sondern uns das mal so auch in Perspektive angucken. Und ich bin da ja nochmal in die Zahlen rein. Also Microsoft ist tatsächlich solide gewachsen, wenn man es Year over Year anguckt. Also 18% gewachsen, gerade das Cloud-Business. Je nachdem, welche Zahlen man sich da anguckt, 25-40% gewachsen. Azure um 40% Produktivität, also Office, LinkedIn und sowas ist gewachsen. Und deren sozusagen das More-Package, was sie hinten drin haben mit Xbox und Surface und sowas, ist sehr moderat gewachsen. Xbox ein bisschen gewachsen. Surface, das sind deren Tablets und Computer und so, ist sogar zurückgegangen. Also Microsoft ist gut gestiegen. Amazon hat auch zugelegt um 13%. Da auch AWS hat auch wieder 24% zugelegt. Das Ads-Business von denen, was wir ja auch letztes Mal in der Amazon-Folge, die könnt ihr euch gerne nochmal anhören, genauso wie die Microsoft-Folge, ist auch um 22% gewachsen. Also das sind so die stärksten Märkte oder die stärksten Bereiche für Amazon. Und sogar deren Oldschool-Retail-Business, also dafür, wofür wir Amazon eigentlich kennen, um 12%. Wachstum auf beiden Seiten. Nichtsdestotrotz gibt es einen großen Unterschied zwischen beiden. Die Amazon-Aktie ist in letzter Zeit, also sie ist letztes Jahr hart abgestraft worden, ist im ganzen Jahr 2025 nicht gestiegen, sondern gefallen und hat sich so in den letzten 6 Monaten erholt, ist wieder 15-20% nach oben gegangen. Dagegen Microsoft ist um 20% runtergegangen in den letzten 6 Monaten. Und darüber wollen wir mal sprechen, weil eigentlich war das ja auch so, dass die Quintessenz aus unserer Magnificent Seven-Reihe, dass wir Microsoft sehr, sehr stark gesehen haben, gerade mit der Zusammenarbeit mit OpenAI. Und dann ist ja viel aufgetreten. Es gab Kritik an der ganzen KI-Geschichte mit den Chips und so. Und jetzt schauen wir mal. Dominik, was denkst du denn zu der ganzen Sache?
Ja, wie du sagst, Carsten, die beiden Aktien sind nicht so besonders gut gelaufen in letzter Zeit. Genau deshalb gucke ich sie mir auch genauer an. Also ich finde beide Aktien spannend. Ich habe in meinem LinkedIn-Post auch erwähnt, dass ich die Microsoft-Aktie aktuell nicht kaufen würde. Das heißt nicht, dass sie uninteressant ist. Ich bin da eher darauf eingegangen, dass Amazon das noch attraktivere Investment für mich ist. Dazu gehört auch zur Wahrheit, ich bin Microsoft-Aktionär und Amazon-Aktionär. Microsoft habe ich privat im Depot schon länger historisch gewachsen einfach. Und Amazon ist für mich, wer mein Wikifolio kennt, eine Kernposition. Genau, und dadurch, dass beide nicht gut gelaufen sind und das operative Geschäft aber wirklich gut läuft, wollte ich sie mir genauer anschauen und wenn man sich Amazon mal anschaut, die wachsen einfach besonders stark. Bei Microsoft, die sind eher so, die haben schon die Profitabilität ausgeschöpft, die möglich ist, meiner Meinung nach. Und bei Amazon ist noch sehr viel Potenzial, was die Margen angeht. Das ist, glaube ich, schon mal der erste große Unterschied. Amazon wächst stärker, hat noch mehr Potenzial und Microsoft hat schon vieles ausgeschöpft.
Mhm. Ja, aber jetzt ist ja die Frage, die sich stellt, ist auch nach den Zahlen, die ich gerade präsentiert habe, also Amazon 12% Wachstum, Microsoft sogar 18% Year over Year, stabile Unternehmen, guter Cashflow, also Microsoft hat ja auch die Cash-Cow mit Office und so. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, die laufen wunderbar, aber warum fällt die Microsoft-Aktie und warum steigt die Amazon-Aktie nur moderat?
Ja, die Frage stelle ich mir auch oft. Also es gibt natürlich Gründe dafür. Und der eine Grund ist, dass die amerikanischen Aktien tendenziell unbeliebter werden, weil das Vertrauen in die USA ein bisschen schwindet durch die Politik. Und ein anderer großer Grund, was die Märkte aktuell spielen, ist, dass die CapEx-Ausgaben, das heißt die Investitionen, die Amazon und Microsoft für die nächsten Jahre vorhaben, extrem stark angestiegen sind. Also Amazon investiert beispielsweise im Jahr 26 ca. 200 Milliarden Dollar. Das ist eine brutale Summe. Also ich habe, glaube ich, in meinem Beitrag auch einen Vergleich angestellt. Damit könnte man den Daimler-Konzern dreimal kaufen. Das sind nur die Investitionen für 2026. So, und Microsoft liegt nicht weit darunter mit 180 Milliarden Dollar. Und das spielen die Märkte aktuell, dass diese beiden Unternehmen so hohe Ausgaben haben. In der Vergangenheit war ja das Gute an den Unternehmen, dass sie kaum Kosten hatten und trotzdem stark gewachsen sind und hochprofitabel waren. Das ändert sich. Das werden in Zukunft kapitalintensivere Geschäftsmodelle.
In was investieren Sie? Also sind das Rechenzentren, sind es in KI, ist es in neue Lösungen? Also ist die Wette auf die Zukunft ja auch immer so ein bisschen. Also Investition bedeutet ja letztendlich auch, so geht das dann auf und deswegen vielleicht auch so ein bisschen die Zurückhaltung gerade im Markt, was die beiden Aktien angeht. Aber hast du einen Überblick, in welche Richtungen es geht bei den Investitionen?
Ja, also ist relativ einfach zusammengefasst, also relativ einfach zu sehen. Und die große Frage, die du ja auch erwähnt hast, rechnet sich das Ganze? Amazon investiert hauptsächlich in Rechenzentren. Zusätzlich investiert Amazon auch in, also alles hängt eigentlich mit KI zusammen, Rechenzentren für KI-Speicher und der wird direkt vermietet und bringt direkt Einnahmen. Und meiner Ansicht nach rechnet sich das gut, das sieht man ja auch in der Vergangenheit schon, in den letzten Jahren war das hochprofitabel. Und der andere Punkt bei Amazon ist die Logistik, die durch KI extrem viel effizienter werden dürfte. Amazon hat ja einen wahnsinnig großen Umsatz von über 700 Milliarden Dollar. Und das Problem ist eher, die Marge ist nicht so hoch bisher, weil das E-Commerce-Geschäft nicht so margenkräftig ist. Ja. Und das könnte sich in Zukunft auch ein bisschen ändern, wenn die Logistik effizienter wird. Und Microsoft investiert fast ausschließlich in Rechenzentren und vermietet die ebenso direkt an Kunden oder nutzt sie selber. Ein großer Kunde ist ChatGPT, beziehungsweise OpenAI. Und da spielt der Markt aktuell so ein bisschen das Risiko, dass OpenAI eben nicht profitabel ist und so schnell vielleicht auch nicht profitabel wird und Microsoft dann vielleicht in Zukunft die Einnahmen nicht erhält. Das ist so ein theoretisches Beispiel, ja. Amazon sehe ich da deutlich seriöser aufgestellt mit verschiedenen Kunden.
Ja, ich sehe da Amazon auch tatsächlich stärker, nicht nur, weil sie das schon länger machen, sondern weil ja auch aufpoppte, so, also für mich poppte das sozusagen auf mit den TPUs, also diese selbstproduzierten Chips von Google, die ja ihre eigenen auf KI spezialisierten Chips haben. Und das hat natürlich auch Amazon, oder was heißt natürlich, die haben auch ihre eigene Chip-Infrastruktur. Das heißt, während Microsoft sozusagen bei Nvidia einkaufen geht, hat Amazon da seine eigene Infrastruktur, was natürlich auch erstmal dafür sorgt, dass man weniger abhängig ist vom anderen Unternehmen und von den Lieferungen und auch, dass sich so zuschneiden kann, wie man das möchte. Und das ist natürlich total stark. Plus, die Chips von Amazon brauchen, soweit ich mich erinnere, tatsächlich 30-40% weniger Energie fürs Gleiche. Und wir wissen ja alle, Energie ist ein großes Problem, was KI betrifft. Und das ist natürlich ein Game Changer. Dazu wollte ich jetzt nochmal kurz einen Erklärbär einstreuen, sozusagen, weil du ja CapEx benutzt hast. Das ist also Capital Expenditures, das ist sozusagen das, was jetzt irgendwie in langfristige Investitionen geht. Also CapEx, falls ihr das nochmal hört, besteht aus den beiden Wörtern, Capital Expenditures. Und der Unterschied dazu ist Operational Expenses, also OPEX, das sind so das, was man für den laufenden Betrieb ausgibt. Nur nochmal so. Insofern, nochmal zurück zu den Chips, das finde ich halt gerade das Starke bei Amazon. Und was man auch sagen muss, ich beantworte meine Frage von eben so mal ein bisschen selbst, weil die Frage, wenn man sich fragt, wie kann es sein, dass Microsoft Azure um 40% gestiegen ist und trotzdem der Aktienkurs nach unten geht, da muss man natürlich auch das sagen, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, der Aktienkurs gibt nicht das wieder, was in der Vergangenheit gelaufen ist, sondern er preist auch Sachen ein, die für die Zukunft erwartet sind. Das heißt, diese 40% Wachstum in diesem Cloud-Business waren irgendwo auch schon eingepreist. Und da hat der Markt vielleicht auch noch mehr erwartet, als dann wirklich bei rumgekommen ist. Plus, wir müssen uns jetzt alle noch erstmal fragen, was bringt uns ChatGPT und Konsorten? Wie sieht's da mit der Produktivitätssteigerung aus? Und bisher sieht's am Markt so aus, dass das jetzt noch nicht der Gamechanger ist, der uns versprochen wurde.
Also absolut richtig. Vielleicht auch, damit ich nur anschließe, also das an der Börse wird immer die Zukunft gehandelt. Und es gibt die Kennzahl KGV, das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Soll ich das vielleicht kurz erklären?
Gerne, ja.
Also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das zeigt einfach, das wievielfache zahle ich für ein Unternehmen vom Gewinn. Also ein Unternehmen, das 10 Milliarden Gewinn macht, wenn ich das ganze Unternehmen für 100 Milliarden kaufen könnte, dann hätte ich das Zehnfache. Manche Unternehmen, die 10 Milliarden Gewinn machen, kosten aber 500 Milliarden an der Börse. Die haben das 50-fache KGV. Und je höher diese Kennzahl, desto teurer ist das Unternehmen bewertet. Manchmal ist es gerechtfertigt, weil der Markt davon ausgeht, das Unternehmen macht in 5 Jahren vielleicht den 4-fachen Gewinn oder so. Also wächst extrem stark. Und deshalb ist es immer sinnvoll, das KGV anzuschauen, ob das hoch ist oder niedrig. Und dann, ob ein hohes KGV auch gerechtfertigt ist. Sprich, erwarte ich Wachstum bei dem Unternehmen? Und wie sicher erwarte ich das Wachstum? Also es kann ja sein, Tesla ist für mich so ein Beispiel, kann extrem stark wachsen, hat aber auch einige Risiken. Und das muss man eben als Chance-Risiko-Verhältnis dann sehen.
Ja, danke, dass du es nochmal erklärt hast. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, weil sonst schaut man sich natürlich nur den Kurs an oder nimmt so ein bisschen die Presse mit, aber das KGV ist ja tatsächlich ein Wert, den man gut heranziehen kann, ob die Aktie ist teuer ist oder nicht. Und dann natürlich zu schauen, wie ist auch der Ausblick.
Ja, und ich glaube, da gibt's auch gewisse Punkte, wo dann Investoren sagen, wenn das KGV irgendwie über einen gewissen Wert steigt. Also ich glaube, bei Microsoft waren wir dann zuletzt bei 31 oder so, dass sie dann gesagt haben, okay, das ist mir jetzt zu teuer. Plus halt durch die ganzen Investitionen haben Leute es abgestoßen. Aber es gibt tatsächlich verrückte Sachen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber Palantir sind wir, glaube ich, bei 500 oder sowas. Also ein ganz absurder Wert. Und da das ist auf jeden Fall ein guter Wert für alle, da mal reinzugucken. Ich glaube, also aus meiner Erfahrung ist es immer so, dass diese Tech-Aktien, über die wir jetzt hier reden, wenn wir mal Tesla rausnehmen, dann liegen wir so bei 25 bis 35 irgendwo, sind die Werte, wo die gehandelt werden. Und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Indikator, mit dem man sich das einfach angucken kann.
Genau, und wenn ich jetzt bei den zwei Unternehmen das KGV anschaue, ich habe im Vorfeld von der Sendung noch nachgeschaut, Amazon liegt bei, ich meine, es war 27 und Microsoft bei 24 ungefähr. Also ist Amazon ganz leicht teurer bewertet als Microsoft. Und wenn man jetzt die einzelnen Segmente anschaut, in der Cloud wächst Microsoft stärker. Und es trägt auch viel zum Gewinn bei, also es ist ein hochprofitables Geschäft. Das heißt, wenn Microsoft in der Branche wächst oder stärker wächst, dann steigt der Gewinn stärker als bei Amazon. Andererseits wächst Amazon im E-Commerce stark und kann dort die Margen erhöhen, weil sie durch KI-Investitionen langfristig die Kosten senken können. Also ich denke, das ist relativ simpel zu verstehen. Wenn ich investiere in KI, wird die Logistik und der Transport günstiger. die Zukunftsfantasie ist ja oft, dass irgendwann Drohnen die Pakete verschicken und das ist natürlich günstiger als ein Paketbote, so als Beispiel. Und bei Amazon wird oft auch noch übersehen, das Werbegeschäft mit einer unglaublich großen Marge wächst auch extrem stark und macht auch schon fast 70 Milliarden Umsatz pro Jahr. Und das hat ja eigentlich eine Marge von fast 100%, weil das Werbegeschäft bei Amazon bedeutet einfach, der Händler zahlt, damit er oben angezeigt wird auf der Webseite. Und da stehen ja kaum, fast gar keine Kosten gegenüber. Und ja, und so kann man einfach Segment für Segment durchgehen. Die Office-Sparte bei Microsoft ist meiner Meinung nach relativ am Zenit. Also da gibt es kein wahnsinnig starkes Wachstum. Genau, genauso LinkedIn, was übrigens zu Microsoft gehört, wächst natürlich solide, aber das sind nicht die großen Gewinnsprünge. Und so kann man das nach und nach durchgehen und das sehe ich Amazon momentan einfach als attraktiver und auch sicherer. Also ich habe vorher erwähnt, es ist ja auch entscheidend, wie sicher bin ich mir, dass die Gewinne stark wachsen. Bei Amazon bin ich mir sehr sicher, weil im E-Commerce gibt es keine wirkliche Konkurrenz in der westlichen Welt. Und im Cloud-Geschäft, das sind langfristige Verträge, da ist eine extreme Knappheit. Jeder will diese Rechenzentren mieten. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und auch das Werbegeschäft hängt ja mit dem E-Commerce zusammen. Mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen. Und dann haben wir noch die Prime-Abos und vieles mehr, wo sie eigentlich in allem unantastbar sind.
Ja, ich habe noch, also ich derjenige, der Microsoft als Gewinner der letzten Magnificent Seven-Reihe ausgerufen hat für mich, muss auch noch dazu sagen, dass, also erstmal alles, was du sagst, unterschreibe ich. Und ich als alter Gaming-Nerd, ne, ich habe mir ja, guck mir da halt es noch genauer an. Und da haben wir ja letztes Mal auch festgestellt, dass das Gaming auch inzwischen schon 8-9% vom Umsatz von Microsoft ausmacht über Xbox und den Game Pass. Das ist auch alles gestiegen. Aber wenn man sich das mal so ein bisschen aus Business-Sicht und von außen anguckt, nicht nur so als Nerd, dann sieht man da auch so, da gab es jetzt auch schon wieder einen Managementwechsel, irgendjemand wurde da eingesetzt aus der KI-Sparte eher in der Führung und so und die haben so viele Studios gekauft, so viele, sage ich mal, Release-Fails jetzt hingelegt als Spiele, da sehe ich halt auch nicht unbedingt jetzt die goldene Zukunft in dem Bereich. Ne? Die haben sehr, sehr viel Geld investiert, wenn sie Activision Blizzard gekauft haben und so und jetzt muss das halt auch irgendwie monetarisiert werden. Gleichzeitig haben sie es geschafft, dass die Konsole, die sie da haben, irgendwie mit zwei schlechten Releases und schlechtes Marketing völlig vor die Wand zu fahren. Also da müssen die wirklich nochmal ihre Hausaufgaben machen oder das abstoßen. Von daher schauen wir mal. Und was du auch zu Office gesagt hast, das war ja auch in der letzten Folge, ich habe mir ja unsere eigene letzte Folge nochmal angehört, um zu wissen, was wir da gesagt haben. Da ging es ja auch darum, dass die Pläne hatten, dieses ganze Microsoft Office und Windows sozusagen mehr in dieses Agentische umzubauen sozusagen, dass man eigentlich am Ende nur noch vorm Computer sitzt und dem sagt, was man machen will und der macht dann die Excel-Tabelle mit für einen und macht dann noch eine PowerPoint-Präsentation draus. Und da schauen wir mal, also wenn man sich hier so Gamma anguckt als KI-Tool, um PowerPoint oder Präsentation zu erstellen, so, da sind sehr, sehr viele schon sehr, sehr weit.
Ja, also beim Gaming gehe ich mit. Microsoft hat da einiges gemacht. Und gerade die Branche könnte auch ein bisschen gefährdet sein durch KI, weil da viele ihre eigenen Games entwickeln können, daheim im Keller. Es wird einfach deutlich leichter, andere Spiele zu entwickeln. Und die Agenten, ja, in die Richtung soll der Markt gehen. Das spielt für meine Investmentthese kaum eine Rolle. Am Ende verdient Microsoft damit trotzdem Geld, genauso Amazon. Ich habe noch einen anderen extrem spannenden Punkt, wo ich sehe. Bei dem ganzen KI-Markt, ich denke, das ist ausgemachte Sache, dass KI gekommen ist, um zu bleiben, dass es extrem stark wächst und ein Riesenmarkt wird in Zukunft. Und wenn man sieht, welche Unternehmen davon profitieren, dann ist das eine Handvoll. Das ist Microsoft, das ist Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, vielleicht noch Tesla mit dem autonomen Fahren, aber das sind nicht viele. Und so ein Riesenmarkt auf wenige Unternehmen aufgeteilt, da werden alle irgendwie stark profitieren. Und ja, ich sehe vor allem auch die Cloud-Anbieter als Profiteure, weil egal wer irgendwas in KI entwickelt, Er braucht diese Rechenzentren und zahlt dafür auch. Und das ist profitabel. ChatGPT zum Beispiel, die bieten ein Produkt an und hoffen, dass sie so viele Kunden erreichen, dass es sich rechnet. Ein Rechenzentrumanbieter oder Cloud-Anbieter, der weiß, dass es sich rechnet. Also solange die Knappheit da ist, und das wird auf viele Jahre noch so weitergehen, weil KI extrem viel Speicher benötigt, wird es profitabel sein. Da mache ich mir keine Sorgen. Und Sorgen würde ich mir machen bei OpenAI, vielleicht auch bei Meta, weil Meta die Rechenzentren nicht vermietet, sondern für sich selbst nutzt und den Umsatz über Instagram und Facebook erzielt. Die Grundthese, dass 7 Unternehmen ungefähr den ganzen Markt übernehmen, das ist schon ein gewichtiges Argument, glaube ich. Früher, als das Internet erfunden wurde, da waren tausende Unternehmen mit dem Boot. Irgendwann haben sich ein paar rauskristallisiert, aber am Ende sind es immer noch ein paar hundert, die da wirklich auch Geld damit verdienen. Ich glaube, das wird bei KI anders sein.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr westliche Sicht auf die ganze Sache, ne? Also, weil wir selber in diese Blackbox China nur schwer reingucken können, aber ich würde jetzt so Unternehmen wie Alibaba oder Tencent auch noch nicht unbedingt abschreiben. Nichtsdestotrotz stimme ich dir vollkommen zu, dass sich das sehr auf ein paar Unternehmen sozusagen bündelt. Das liegt natürlich auch daran, ja, sehr, sehr teuer ist, das ganze Thema zu treiben. Ja, wir hatten ja jetzt den österreichischen Kollegen hier, der das dieses Open Claw entwickelt hat, was durch die Decke gegangen ist, und ne, das, er war dann interessiert, das weiter auszubauen, und da bleibt ihm nichts anderes übrig, als mit Meta oder mit OpenAI zu sprechen, wo er hingeht, weil in Europa läuft da nicht viel. Wir haben, in Deutschland haben wir irgendwie ein Unternehmen irgendwo im Schwarzwald sitzen, ich habe vergessen, wie sie heißen, Black Forest irgendwas, die werden sehr gefeiert, aber warten wir mal ab. Es ist halt einfach sehr, sehr kostenintensiv, da das zu treiben, das können nicht so viele Unternehmen liefern. Ich sehe es auch genauso wie du mit den Cloud-Business. Da gibt's ja auch dann eigentlich drei große Platzhirsche. Ich meine, da gibt's auch Alibaba und so weiter. Aber die drei großen sind natürlich dann Amazon, Microsoft und Google. Wobei ich dann halt auch schon wieder sehe, was ich ja vorhin gesagt habe, Google und Amazon haben ihre eigenen Chips. Das ist natürlich noch ein großer Vorteil. Aber die drei werden es halt unter sich ausmachen, und Amazon hat da jetzt eine starke Position. Und dann schauen wir mal, was Google macht. Und das ist jetzt der clevere Übergang, würde ich sagen, zunächst.
Das ist eine schöne Überleitung, Carsten.
Da würden wir dann nämlich tatsächlich mal in Google reingucken. Und wenn du Lust und Zeit hast, würden wir uns freuen, wenn du dabei bist. Und da eben nochmal in die Tiefe gehen und praktisch von Microsoft, Amazon ausgehend und Google, und dann gucken wir, wenn wir uns sonst noch angucken würden.
Also immer gern. Über Google zu reden ist immer spannend. Die haben einiges zu bieten.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, auch dass wir haben ja auch beim letzten Mal so ein bisschen eingeschätzt im Herbst, so wie stehen wir denn eigentlich zu den Einzelnen? Bei den einen waren wir ein bisschen euphorischer, bei den anderen ein bisschen weniger. Wenn du jetzt die Magnificent Seven komplett anschauen würdest, vom Ranking her, wären die beiden Amazon, Microsoft auf dem Treppchen bei dir oder eher nicht?
Amazon auf jeden Fall. Nummer 1 für mich. Alphabet Nummer 2, das ist für mich klar. Danach ist es schwierig. Also ich muss auch sagen, Nvidia kenne ich mich einfach zu wenig aus. Tesla bin ich kein Fan davon. Meta, schwer einzuschätzen. Das kann richtig durch die Decke gehen oder auch gar nicht. Also tue ich mir einfach schwer, ja. Ja, wahrscheinlich wär Microsoft die Nummer 3.
Ja, spannend. Spannend auf jeden Fall auf, wie wir die nächsten Magnificent Seven einschätzen werden. Zum Schluss will ich aber schon nochmal kurz wissen und vielleicht einen Blick, verrätst du uns dein Wikifolio-Portfolio gerade in diesen turbulenten Zeiten? Und es wäre spannend, wenn wir die Folge irgendwie im Laufe der Woche aufgenommen hätten, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Aber wie bist du zufrieden mit den letzten 3-4 Monaten, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, für den Gesamtmarkt oder für dein Gesamtportfolio?
Der Gesamtmarkt... Ja, ich fand, war jetzt nicht so eine beeindruckende Zeit, also weder nach oben noch nach unten. Genauso in meinem Wikifolio, ich bin sehr stabil gelaufen, stabil leicht nach oben. Es gibt nichts, keine großen Bewegungen, aber schon bei einzelnen Unternehmen hat sich einiges getan. Für mich zum Beispiel die Basely, das ist ein Versicherungskonzern, hat ein Übernahmeangebot bekommen, an einem Tag 40% gemacht. Dagegen die Wise ist weiter abgestürzt. Ich glaube, das habe ich schon beim letzten Mal erwähnt. Die habe ich dann auch relativ stark verkauft. Und ansonsten bin ich zufrieden mit der Entwicklung. Ich habe mittlerweile 1,7 Millionen Euro, die ich verwalte. Die Rendite ist bei knapp 18% pro Jahr. in meinem ersten Wikifolio, im zweiten Wikifolio sind es über 20%. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich bin soweit wirklich zufrieden und momentan auch relativ zuversichtlich, obwohl geopolitisch sehr viel passiert. Sehe ich momentan keine größeren Crashs bevor, zumindest für die Aktien, die ich auch verfolge. Natürlich können Aktien, die hochriskant sind, auch crashen, aber für den Gesamtmarkt bzw. für mein Wikifolio sehe ich mich relativ stabil aufgestellt.
Ja, das klingt auf jeden Fall stabil. Wir haben ja, um mal einen Einblick zu kriegen, geben unter die Motorhaube vom Kapitalcafé. Da haben wir das Kapitalcafé-Portfolio, da grinst der Flo schon und winkt ab. Darauf wollte ich jetzt gar nicht eingehen, sondern wir haben natürlich auch die Kapitalcafé-WhatsApp-Gruppe, wo noch Ben mit dabei ist. Und also ich weiß jetzt nicht genau, wie es Flo geht, aber mein Eindruck ist, Flo und ich, wir sind mehr so die saure Gurkenzeit vor uns sehen oder zurückblickend sehen, ja, und Ben ist immer am Jubeln mit seinen Dividendenaktien, die ja dann auch sehr, sehr defensiv sind und feiert gerade den Markt ab und ich glaube, der sieht sich auf einer Stufe mit Warren Buffett gerade.
Ja, es ist wirklich gerade ganz spannend, aber ich habe mir heute auch mal die Mühe gemacht, im Zug, saß ich heute länger, mal wirklich differenziert auch hinzuschauen und ich merke halt, ich habe Aktien wie Vonovia, Siemens Energy, so Infrastrukturanbieter, eher so klassische, glaube ich, auf die du ja auch setzt, Dominik, ja eher so sozusagen, die jetzt nicht so eben Hype mitmachen, die plötzlich super gut laufen. Wenn ich sozusagen meine Hype-Aktien, oder die letzten Monaten sehr gut gelaufen sind, und da haben wir in den letzten Ausgaben einige gesprochen, die einfach jetzt total eingecrashed sind, wenn ich die mal rausrechne und nur auf solche, sagen wir mal, klassischeren Unternehmen gesetzt hätte, würde mein Portfolio ganz anders aussehen. Also da, Vonovia hat, glaube ich, 10% die Woche gemacht. Das ist ja ziemlich cool, aber ich habe natürlich auch so High-Flyer-Aktien in Anführungsstrichen in meinem Depot, die jetzt gerade meine Gesamtrendite ganz schön in den Keller jagen.
Ja, so schwankt es einfach. Ich weiß noch, wir haben damals über die Protector Forsikring haben wir geredet. Ich glaube, der Ben hatte die im Depot, die habe ich ja auch im Wikifolio. Sehr defensive Aktie, Versicherungskonzern. Und die haben auch eine brutale Entwicklung. Ich habe die, glaube ich, seit 2 Jahren im Wikifolio, 162% im Plus. Ich habe die auch privat schon früher gekauft, da ist sie noch mehr im Plus. Ich glaube, 400% plus Dividende. Und das Ding bei denen ist, die sind meiner Meinung nach, wenn wir wieder zur Bewertung kommen, nicht teuer bewertet. Also die liefern einfach, die steigern ihre Gewinne extrem. Das ist wirklich ein brutales Unternehmen.
Aber ich muss auch sagen, ich lerne die letzten Wochen und Monaten auch wieder sehr, sehr viel über das Geldanlegen und über Aktien. Und ich merke auch, und das sagen wir auch immer, legt nicht alle Eier in einen Korb und nicht alles auf eine Karte setzen, sondern geht auch damit um, dass es vielleicht mal Aktien im Depot sind, wo man auch sagen kann, man kann es verschmerzen, dass man vielleicht durch so eine saure Gurkenzeit geht. Und stelle aber auch gerade fest, okay, vielleicht wären einfach defensivere Werte auf jeden Fall langfristig gesehen immer der bessere Weg und man auch nicht jeden Hype hinterherrennen muss. Und das, glaube ich, hilft einem bei der Geldanlage schon auch nochmal ein bisschen.
Sehe ich genauso. Gerade wenn jetzt am Montag die Börse eröffnet, vermute ich, dass einiges unter Druck gerät. Und wenn man jetzt zum Beispiel keine Ölwerte im Depot hat, kann es wirklich ein schwarzer Tag sein.
Das stimmt. Aber ich finde auch, dass man, ich weiß nicht, wie euer Empfinden war, in den letzten Monaten hatten wir oft davon gesprochen, jetzt geht's runter und Gott, wenn die Börsen öffnen, also gerade diese politischen Situationen oder was dann irgendwie aus den USA kommt, das ist ja, es gibt einen kurzen Dämpfer, aber jetzt auch nicht über Wochen. Also es geht ja dann doch immer relativ zügig auch wieder nach oben oder sind dann die Krisen auch eingepreist?
Ja, in letzter Zeit schon. Es gibt aber auch längere Krisen oder gab es in der Vergangenheit. Aber es stimmt, man sollte auch nicht zu ängstlich sein. Das, man muss da ein gutes Gleichgewicht finden und vor allem ist die Geldanlage dazu da, um sein Einkommen verlässlich zu steigern, meiner Meinung nach. Also wenn man immer Angst haben muss, dass man morgen pleite ist oder so, das ist dann kontraproduktiv. Also ja, die Geldanlage sollte einem dienen und nicht Angst machen oder ähnliches, ja.
Ja, genau. Und da nochmal super Übergang, den ich hier gerne aufnehme, weil diese Krisen gibt's immer. Es gibt längere Krisenzeiten so. Ich glaube auch tatsächlich, dass Leute wie Warren Buffett das vorausgesehen haben, weil der hat halt irgendwie, glaube ich, inzwischen über 330 Milliarden Dollar gehortet in seinem Fonds. Ich weiß, oder ist er nicht zurückgetreten? Naja, wie dem auch sei, er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Cash gehortet, um halt irgendwann zuschlagen zu können, ne? Aber es gibt halt immer Krisen und deshalb ist es halt total wichtig, dass man die Börse als ein langfristiges Game sieht und dass man auch einfach so früh wie möglich damit anfängt. Und auch wenn es klein ist, auf jeden Fall da einsteigen. Jetzt, wo ich das gesagt habe, weise ich natürlich nochmal darauf hin, dass wir auch mitmachen bei der Global Money Week Deutschland. Das ist so, da geht es eher darum, dass junge Leute, zu denen Flo und ich nicht mehr dazugehören, bei Dominik lässt sich das schwer einordnen. Auf jeden Fall ist das so eine Kampagne der OECD, wo es darum geht, dass so finanzielle Bildung für junge Leute dargestellt wird oder geboten wird. Da hat der Jakob Risse, ist der Treiber, der war bei uns vor ein paar Wochen. Schönen Gruß von dieser Seite aus. Und da werden wir auch mit dabei sein, eine Folge abliefern. Und ich glaube, das ist eine coole Kiste. Und wenn du das jetzt gerade hörst und man dich noch siezen darf und du unter 25 bist, dann fühl dich angesprochen. Global Money Week in Deutschland, guck dir es mal an.
Genau, da freuen wir uns, dass wir auf jeden Fall mit dabei sind. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Dominik, schön, dass du da warst und komm gerne wieder. Die Einladung steht natürlich weiterhin. Und ansonsten folgt ihn gerne auf Wikifolio und natürlich uns auf X, auf Instagram und auf LinkedIn. Und dann bis zum nächsten Mal im Kapitalcafé.